Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM, 102.6% Music.
Radio FreeFM, schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Lokaltermin.
Der Lokaltermin, wie immer, alle vier Wochen hier auf diesem Sendeplatz auf der 102,6 bei Radio Free FM. Live aus dem Büchsenstadel aus dem Studio 1. Und heute, ja, Moderation mit
der Eva Straub. Ich bin mal wieder da. Mich strahlt der Michael genauso an, wie die Sonne draußen strahlt und das schöne orangene Studio.
Das hast du wunderbar gesagt.
Ja, es
mein Name ist Michael
toll.
Trost und heute, ja, das Thema ist heute, ja, manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich finde, es passt irgendwie auch gut zu Ostern, weil es ein bisschen auch was mit, wie soll man sagen, mit Denken, mit Seelsorge, ja, mit Denken im Sinne von Gedenken zu tun hat, im Sinne von, ja, einfach von Trösten und so weiter, was in diesem Umfeld anfällt. Es geht um Notfallseelsorge und bei uns im Studio ist heute jemand von der Notfallseelsorge Ulm, die das seit einigen Jahren macht, ehrenamtlich. Und das ist Sandra Sprang. Sandra, herzlich guten Morgen, schönen guten Tag und hallo.
Hallo, schönen guten Morgen und danke für die Einladung. Ich freue mich.
Wir freuen uns, so muss ich natürlich sagen, dass du da bist und wir eine Stunde über deinen ehrenamtlichen Job, kann man nicht sagen, deine Beschäftigung als Notfallseelsorgerin sprechen können. Ja, ich würde sagen, wir machen so wie immer, Eva, ne? Wir lassen sie erstmal ganz kurz sich vorstellen. Und insofern, Sandra, erklär den Hörern einfach mal ganz kurz, wer du bist, vielleicht dann auch, wie du dazu gekommen bist. Aber erstmal ein bisschen was du denkst, was die Hörer vorab über dich wissen sollten, was du denen gern mit auf den Weg geben möchtest.
Über mich. Ich bin die Sandra. Ich bin 63 Jahre. Ich bin Ulmer Gestein, kann ich so sagen.
Urgestein,
genau. Ich bin in Ulm geboren, in Böfingen. Ich bin tatsächlich eine sogenannte Hausgeburt. Bin dann kurzzeitig nach Senden, musste das mit meinen Eltern, da war ich 15 und wo ich eine eigene Wohnung wieder gesucht habe mit 25, bin ich zurück nach Ulm. Ja, ich bin Sachbearbeiterin in der Erwachsenenbildung. Ich manage Kurse für Energieberater. Das ist soweit mal mein beruflicher Weg. Und ansonsten, was kann man noch über mich sagen? Oh, ich habe Theater gespielt aktiv, viele, viele Jahre lang. Ja, das ist so das Grobe. Und ich bin musikaffin. Ich gehe sehr, sehr gerne auf Konzerte, Großkonzerte, auch kleine Konzerte. Das ist so im Groben das über mich. Zur Notfallseelsorge hast du gefragt, Michael.
Jetzt wollte ich wissen, was denn so deine Musik, deine Richtung ist, was du denn für Konzerte besuchst. Als Radiosender interessiert uns sowas.
Ich überlege gerade, dieses Jahr, ja, wir wollten zu Metallica, klappt jetzt nicht leider, wir müssen die Karten wieder verkaufen. Ansonsten habe ich 13 Mal Depeche Mode gesehen.
Depeche Mode.
Wow. Depeche Mode, ich bin
Größenordnungen, wow.
Ja. Ich bin totaler Depeche Mode-Fan und ich hatte das Glück, die letzten Male, wo ich sie gesehen habe, tatsächlich im Front-of-Stage-Bereich zu sein. U2 habe ich gesehen.
Ja?
Ja.
Ich habe das Richtige mitgebracht.
Super. Ich bin Coldplay-Fan. Mhm. Ich habe Coldplay zweimal gesehen. Bosse, ich liebe Bosse. Ich habe Bosse im Roxy in Ulm gesehen. Wunderbares Konzert. Wir haben einige Konzerte jetzt im Zelt vor uns. Wir gucken uns Element of Crime an dieses Jahr und Kings of Leud. Leider habe ich es nicht geschafft, Pink Floyd live zu sehen. Deswegen sind es bei uns die Coverbands, wo wir hingehen, die wir uns anschauen. Also ein ganz, ganz breit gefächerter Musikgeschmack. Mhm. Es geht auch ins Klassische rein. Ich gehe sehr gerne auch ins Theater. Ich gucke mir auch gerne mal eine Oper an.
Ja. Also wenn du so musikaffin bist, lass dir mal irgendwie den Gedanken in den Kopf gehen, auch beim Radio, ob du dich beim Radio engagieren möchtest.
Schauen wir mal nach der Stunde, ob ich das mache.
Meine Kollegin ist im Programmrat. Ich war sehr lange, heute ist meine Eva, die Eva meine Kollegin im Programmrat. Und dann kann man sowieso mit so einem Thema.
Können wir den Kontakt herstellen?
Können wir herstellen. Super. Aber da sprechen wir nach der Sendung drüber.
Sehr gerne.
Okay, ja, Sandra, da wissen wir ein bisschen mehr über dich. Und Thema soll ja heute die Notfallseelsorge sein. Ja. Und natürlich möchte jeder dann wahrscheinlich wissen, wie ist die Sandra denn zur Notfallseelsorge gekommen? Und erstmal vorweg, das ist ein ehrenamtlicher Job, gell? Oder ehrenamtliche Tätigkeit.
Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, genau. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin berufstätig zu 100%, also Vollzeit. Bei mir ist es so, wenn Einsätze reinkommen, nehme ich jetzt einfach mal vorweg, dann kann ich gehen. Mein Betrieb stellt mich in dem Moment frei, aber, und jetzt kommt das Aber, ich muss tatsächlich das als Überstunden wieder reinholen. Aber in der Zeit, wo ich den Einsatz habe, bin ich eben freigestellt.
Mhm. Ja. Das heißt, du hast immer einen Piepser dabei, der dann irgendwann dich alarmiert, wenn du Bereitschaft hast, und dann müsstest du los, wenn das
exakt ist. Ich habe einen Melder dabei, können wir vielleicht nachher auch noch mal drauf sprechen, wenn wir so von den Einsätzen ein bisschen reden. Genau, der geht los. Auch wenn wir nicht in der Bereitschaft sind, mein Handy liegt zum Beispiel hier nebendran, wenn jetzt Einsätze wären und die Kollegen, die jetzt aktuell in der Bereitschaft sind, und es würde nochmal ein Einsatz reinkommen, dann wird es hier sehr laut in dem Studio. Also ich hoffe nicht, dass das die nächste Stunde passiert. Dann geht nämlich das Handy los, wir haben Alamos drauf, nennt sich das. Und dann werden wir über das Handy auch informiert und können dann entscheiden, ob wir kommen oder nicht, je nachdem, wo wir sind. Können wir drücken und dann wird ausgewählt, wer ist denn in der Nähe vom Einsatzort, und dann bekommen wir einen Anruf und dann heißt eben von der Koordinatorin oder vom Koordinator, kannst du gehen? Dann sage ich ja, ich kann raus, dann bekomme ich Informationen zum Einsatz und gehe raus. Also es geht auch übers Handy, nicht nur über den Melder. Ja.
Da sprechen wir nachher noch ein bisschen über den organisatorischen Ablauf, wie das überhaupt alles organisiert ist, wie sowas funktioniert. Die Frage war, wie bist denn du dazugekommen, Sandra? Ich meine, ich überlege gerade, wir hatten Wissensstrahlung ja schon mal, den Michael Lobenhofer, das ist ja ein Kollege von dir, oder glaube ich sogar der Chef.
Genau.
Aber ich kenne sonst noch, außer dir jetzt sonst keine Notfallseelsorger. Mhm. Wie bist du dazugekommen, irgendwie Kollegen, Verwandte, Bekannte? Auf einen Einsatz irgendwie zufällig irgendwie gestoßen, mit Leuten in Kontakt gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Ja, ich muss ganz weit zurückgreifen. Ich glaube, es war 2013. In der Silvesternacht waren wir bei meiner Schwiegermutti in Achstetten und hatten uns fertig gemacht, nach Hause zu fahren. Es hat sich noch etwas verzögert gehabt und sind dann losgefahren. Es war eigentlich freie Sicht und wir sind auf der B30 sind wir nach Ulm reingefahren. Und wer sich vielleicht erinnern kann, in der Nacht hat sich ein sehr, sehr großer Unfall ereignet im Nebel in der Höhe damals vor Wieblingen, also Delmensingen war es, glaube ich. Und wir wurden aber runtergeleitet in Erbach von der Polizei, die fuhr vor uns und stellte sich plötzlich quer. Und wir sind dann außen rum gefahren und es kamen unwahrscheinlich viele Blaulichtorganisationen entgegen. Und wir haben dann schon gemerkt, da muss was Größeres passiert sein. Und am nächsten Morgen habe ich die Zeitung, die digitale Zeitung eben aufgeschlagen und habe gesehen, dass da ein sehr, sehr großer, schwerer Unfall war, auch mit Toten. Und habe dann mitbekommen, dass ein sehr, sehr guter Bekannter von mir bei der Notfallseelsorge ist und damals in dem Einsatz war. Und wir haben uns dann unterhalten, wie das so läuft mit der Notfallseelsorge. Er hat mir dann von seiner Arbeit erzählt. Und das fand ich unwahrscheinlich schön und fragte dann auch, möchtest du auch vielleicht das machen? Hast du Interesse daran? Ja, ich hatte Interesse, jetzt kommt das große Aber. Damals war noch die Voraussetzung, dass man eine Religionszugehörigkeit hat. Mhm. Die habe ich nicht. Ich bin ausgetreten aus der Kirche und konnte dann eben nicht zur Notfallseelsorge. Dann vor zweieinhalb Jahren war ein Aufruf tatsächlich in Facebook, und das habe ich gesehen, hat man nochmal eben aufgerufen, wer möchte denn gerne für dieses Ehrenamt, und es war so, dass man die Religionszugehörigkeit nicht mehr brauchte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist deine Chance, die jetzt beim Schopf zu packen, und habe mich dann beworben. Es läuft ganz normal über einen Bewerbungsprozess. Ich musste eben schreiben, wer bin ich, warum möchte ich zur Notfallseelsorge, was sehe ich bei der Notfallseelsorge, was sind die Aufgaben und so weiter. Und dann bin ich angeschrieben worden und habe tatsächlich einen Bewerbungstermin bekommen bei der Notfallseelsorge, damals bei der Feuerwehr im Obergeschoss. Das vergesse ich nie, nämlich an dem Tag, wo ich bei der Bewerbung war, ist direkt vorne dran der Hubschrauber gelandet.
Oh ja, ja.
Genau, also die haben eine Notärztin oder Notarzt gebracht, und das fand ich so spannend irgendwo. Also so ging erstmal das Bewerbungsgespräch los, und wir haben dann geflaxt, wir haben dann gesagt, naja, also wenn schon der Hubschrauber extra eingeflogen wird, dann muss das einfach so sein. Und das war dann eben ja der Start für mich bei der Notfallseelsorge. Ich habe dann bin dann in die Ausbildung gegangen, die ein Dreivierteljahr insgesamt geht. Wir haben unterschiedliche Schulungen bekommen. Natürlich erstmal, was ist es? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich denn mit den Menschen um? Es gab dann auch einen Tag, einen Samstag, wo wir Praxisbeispiele gemacht haben, so Rollenbeispiele untereinander. Da denkt man immer, das ist was anderes, wie wenn man dann tatsächlich im Einsatz ist, aber so anders ist es gar nicht. Also die Rollenspiele haben mir, muss ich sagen, tatsächlich viel gebracht, die wir damals gemacht haben. Ja, und dann bekommen wir natürlich auch praktische Tage. Wir machen ein Praktikum bei der Feuerwehr, beim Rettungsdienst und bei der Polizei. Und da sind wir jeweils 12 Stunden mit dabei. Bei der Polizei ist es eine Samstagnacht, wo wir mitfahren, von abends 19 Uhr bis morgens ca. 7 Uhr, und beim Rettungsdienst tagsüber. Und beim Rettungsdienst war ich Ostersonntag. Vor 2 Jahren, genau. Ja. Da erinnere ich mich gerade dran. Wir haben heute Ostersonntag.
Genau. Ja, ja. Haben wir schon frohe Ostern unseren Hörern gewünscht?
Nee, noch gar nicht.
Ja, aber guck mal.
Das müssen wir doch gleich.
Aber bei der Situation, wo die Religionszugehörigkeit ja gar nicht da ist, ist das ja auch gar nicht so notwendig.
Ja.
Oder freust du dich trotzdem über den freien Tag, den du jetzt natürlich gesetzlich hast?
Den ich gesetzlich...
Ja, morgen, welchen? Den Osterfeiertag.
Ach, den Osterfeiertag. Ach so, ja, ich freue mich immer über Feiertage. Das muss ich ja wirklich sagen, natürlich.
Oder wirst du an Feiertagen dann doch öfter gebraucht, als mit dem Piepser angestellt?
Nein, also es ist unterschiedlich. Ich sag's mal so, das Schicksal schlägt dann zu, wenn du es nicht vermutest. Du weißt nie, wann es zuschlägt. Das kann an einem Feiertag sein, das kann aber auch unter der Woche sein. Unter der Woche wird viel gearbeitet, wir haben Schulen, viele Menschen sind unterwegs, es kann was auf der Straße passieren. Man denkt immer so, oh, Silvesternacht irgendwie, da könnte es jetzt richtig krachen, nicht im Sinne von Böller, sondern wirklich das, was passiert. Ich habe 2 Silvester jetzt schon Bereitschaft gehabt, es war ruhig, ich hatte nichts. Also der Melder ist nicht losgegangen. Natürlich gibt es bestimmte Tage, so wenn es in die kalte Jahreszeit geht.
Schnee und Eisglätte, sowas, oder? Wenn, also zum Beispiel ein Witterungsumschwung vom Herbst in den Winter.
Eisglätte, ja, du sprichst jetzt hier vom Unfall. Straßenverkehr ja, natürlich, auch das. Aber auch natürlich, wenn der Nebel kommt, die Menschen werden... ja, betrübter, oder es gibt Menschen, die einfach mit bestimmten Krankheiten zu tun haben. Und diese Depressionen nehmen natürlich zu in der kalten Jahreszeit. Da kann es dann schon mal passieren, dass mehrere Einsätze kommen. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir eine Woche lang nichts haben. Da ist es absolut ruhig, was ja auch schön ist. Die Menschen leben, passieren keine Unfälle, uns geht's allen gut, ist doch wunderbar. Und dann kann es aber auch sein, der Melder geht am Tag 3-4 Mal. Also wie gesagt, du kannst es nicht vorhersagen, wann das Schicksal zuschlägt.
Ungefähr, wenn du jetzt mal auf einen Monat das Ganze mal einfach zusammenrechnest, wie viele Stunden bist du da im Einsatz oder wie viele Tage in der Woche? Oder kann man das ein bisschen vom Aufwand so ein bisschen einfach so addieren, wie viel Zeit das für dich der Einsatz oder die Begleitung ausmacht?
Also anders, ich gehe zurück, wir können uns einteilen. Wir haben sogenannte Bereitschaftspläne.
Ja.
Das war bis letztes Jahr, war der Bereitschaftsplan so, dass wir einen Wochenenddienst hatten. Der ging von Freitag bis Sonntag, 22 bis 22 Uhr immer. Dann kam Sonntag 22 Uhr bis Mittwoch 22 Uhr, das war die längste Zeit, und wieder Mittwoch 22 bis Freitag 22 Uhr. Wir haben seit diesem Jahr umgestellt. Wir sind viele Menschen in der Notfallseelsorge, natürlich in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichen Berufen. Und jetzt war die Bitte eben, wir machen jetzt tageweise. Wir fangen jetzt immer um 19 Uhr an, haben einen Tag, müssen aber nicht nur einen Tag machen, wir können uns auch mehrere Tage eintragen. So, jetzt kommt es natürlich immer drauf an, was mache ich? Ich habe jetzt kommende Woche zum Beispiel, habe ich 3 Tage hintereinander.
Oh ja.
Also es sind ein paar Stunden, ja, kommen da zusammen. Es kann was passieren in diesen 3 Tagen, es muss aber nichts passieren. Mhm. Und so summiert sich das dann eben. Also es gibt einfach Kolleginnen und Kollegen, die machen einen Tag im Monat. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es gibt eben Menschen, die haben die Möglichkeit, mehrere Tage zu machen oder mehr abzudecken. Und ich glaube einfach, ich darf das sagen, zu denen gehöre ich auch. Also ich decke tatsächlich ein bisschen mehr ab.
Mhm, ja, und wenn du jetzt einmal 100% rechnest an der Zeit in Bereitschaft, wie viel erfahrungsgemäß ist dann wirklich Einsatzzeit, dass du raus musst? Mhm. Also ist das dann, wenn du, sag mal, einen Tag Bereitschaft hast, dass du mit Sicherheit 1-2 Mal raus musst? Oder kann es sein, dass du erst am 4., 5. Tag, wenn du wieder Bereitschaft raus musst? Also gibt es da so einen ungefähren Erfahrungswert?
Gar keinen. Wie ich schon sagte, du kannst es nicht sagen. Mhm. Wenn ich raus muss, aber wenn du jetzt so nach der Zeit fragst, das ist auch komplett unterschiedlich. Es kann sein, wir kommen wohin und es wird nicht angenommen. Auch das passiert. Wir drängen uns niemanden auf, um Gottes Willen. Also wenn jemand sagt, ich möchte das nicht, dann ziehen wir uns zurück. Mhm. Wir versuchen zwar zu sagen, was wir tun, was unsere Aufgabe ist, aber wir nehmen uns dann auch zurück. So, und dann gibt es Einsätze, wir sagen immer so, im Durchschnitt sind es so 2 Stunden. Das ist der Durchschnitt von einem in Anführungszeichen normalen Einsatz. Können wir vielleicht noch mal sagen, was normal ist nachher. Ein längerer Einsatz, also ich war auch schon 7 Stunden tatsächlich in einem Einsatz.
Ja.
Ja. Das ist dann was Größeres. Mhm. Mein letzter Einsatz jetzt letzte Woche, am Wochenende, der ging 4,5 Stunden. Also ganz unterschiedlich. Es ist immer, was sind für Bedürfnisse da?
Ja.
Was müssen wir noch machen? Es kann sein, wir fahren mit Menschen an unterschiedliche Orte. Wir müssen jemanden abholen irgendwo. Also der vielleicht erfahren muss, dass ein Familienmitglied gestorben ist und ist aber gerade zum Beispiel beim Sport oder so. Dann holen wir die Person natürlich rechtzeitig raus, fahren dorthin. Dann kann sein, wir müssen im Krankenhaus vorbei mit den Personen, weil die verstorbene Person jetzt im Krankenhaus liegt, dann fahren wir dorthin. Und das sind eben die Einsätze, die Zeit brauchen. Und wir nehmen uns einfach diese Zeit. Wir in der Notfallseelsorge sind in dem Moment nie irgendwie unter Zeitdruck und sagen, oh, ich muss jetzt das oder das noch machen oder ich habe das und das im Hintergrund. Da ist alles total unwichtig. Mhm. Es ist ein Zeitfaktor, der bei uns einfach da ist. Eine Ruhe auch, eine Zeit, die wir uns nehmen. Und die tut ehrlich gesagt auch mir oft gut.
Mhm, ja. Wie viele Menschen sind denn bei euch, und du hast schon gesagt, es sind viele, wie viele sind in der Notfallseelsorge denn tätig? Also jetzt mal, in dem Fall, erstmal, das ist ein Notfall Seelsorge Ulm, Neu-Ulm oder Ulm nur, oder wie ist das überhaupt von der Struktur?
Genau, von der Struktur her sind wir die Notfallseelsorge Ulm-Alb-Donau. Das heißt, unsere Träger sind die Stadt Ulm, das Landratsamt, die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Also beide Kirchen sind natürlich noch involviert, aber diese 4 Träger, die decken das ab. Und wir sind über 50 Aktive in der Notfallseelsorge, ja. Wobei wir eben auch Koordinatorinnen und Koordinatoren haben, die eben von zu Hause den Einsatz dann entsprechend steuern. Und ansonsten, wie gesagt, über 50, die sich eintragen können und dann Ulm und den Alb-Donau-Kreis abdecken. Mhm. Wobei man von der Statistik her sagen kann, die wir immer so bekommen jedes Jahr, dass sich das ungefähr gleich hält mit Ulm, die Einsätze, und tatsächlich im Alb-Donau-Kreis. Also die sind fast gleichgewichtet.
Ja, und das heißt, das sind bestimmte Regionen, die eingeteilt sind. Das heißt, dann gibt es wieder irgendwo unter anderem Richtung außer von Alp Donau wieder, irgendwie Biberach oder irgendwas und dann irgendwie auf der Alp, irgendwie sowas. Das heißt, das sind bestimmte Bereiche, die dann eben über die Notfallseelsorge übers ganze Land Baden-Württemberg und die ganze Bundesrepublik dann quasi strukturiert eben dann Gebiete ja einfach einteilen und insofern das ganze Land abdecken.
Exakt, okay. Und genau, du sagst es genau richtig.
Ja, ja. Und gibt es dann irgendwie jetzt, sagen wir, auf Landes- und auf Bundesebene irgendwie eine übergeordnete Struktur, was weiß ich, Landesverband der Notfallseelsorge oder Bundesverband, seid ihr irgendwie da vernetzt oder irgendwie strukturiert oder?
Es gibt einen Landesverband, ja, aber da könnten jetzt unsere Geschäftsführer natürlich mehr dazu sagen, da bin ich jetzt nicht so involviert. Ja. Aber wir haben alle 2 Jahre einen sogenannten Landesfachtag der psychosozialen Notfallseelsorge, wo sich von Baden-Württemberg die NotfallseelsorgerInnen eben treffen und sind auch andere Blaulichtorganisationen dabei. Der Tag wird strukturiert. Wir bekommen Schulungen, wir können uns verschiedene Einrichtungen anschauen. Also ich war zum Beispiel beim letzten Landesfachtag in Pforzheim mit dabei. Der begann in der Kirche, es war eigentlich eine wunderschöne Atmosphäre, muss ich sagen, mit toller Musik und da ging es um die eigene Psychohygiene. Also wie gehen wir mit der Notfallseelsorge um? Wie gehen wir mit Einsätzen um? Das war so 2 Stunden Referat und dann konnten wir in unterschiedliche Themen einsteigen. Ich habe mir zum Beispiel das FLZ, das Leitungszentrum von der Polizei, ausgewählt gehabt und habe mir das angeschaut, wie sind die Einsätze bei der Polizei, wie läuft das bei der Polizei ab zum Beispiel. War ziemlich interessant, da waren wir 1,5 Stunden sowas. Ja, und sowas können wir dann eben auch machen.
Mhm. Ja, wir haben noch gerade hier so diskutiert, aber ich glaube, Eva hat mir auch signalisiert, es wäre Zeit für Musik. Dann wollen wir das doch machen und du hast vorhin gesagt,
da
YouTube.
Da kommen 2 Daumen hoch, genau.
Ja, genau. Und als YouTube-Fan müsstest du wissen, dass am Freitag YouTube eine neue EP veröffentlicht haben. The Easter Lily heißt sie, glaube ich. Und aus dieser EP habe ich mitgebracht Inner Life. Das ist so ein bisschen auch nachdenklich, ruhiger, ostermäßig passend. Insofern spielen wir jetzt YouTube und sind dann gleich wieder zurück hier beim Lokaltermin bei Radio Free FM. Ihr bleibt dran und wir hören uns gleich wieder ab.
Herzlich willkommen zurück zum Lokaltermin am heutigen Sonntag. Ostersonntag ist heute und wir reden über die Notfallseelsorge. Ja, Notfallseelsorgerinnen leisten Erste Hilfe. Und wir haben jetzt mit dir, liebe Sandra, jetzt schon die erste, ja, knapp halbe Stunde in dieser Sendung gesprochen und mal deinen Werdegang bisschen beleuchtet und du hast uns da mitgenommen. Und worauf ich jetzt nochmal zurückkommen würde, letztendlich heute ist Ostersonntag, wir haben darüber geredet, ein christlicher Feiertag. Und du hast auch gesagt, letztendlich ist die katholische und die evangelische Kirche immer noch stark involviert. Jetzt, ich habe mich auch natürlich in Vorbereitung auf diese Sendung nochmal eingelesen und da wird dann viel auch davon geredet, dass Päpste oder generell Angestellte in Kirchen auch viel mitwirken in der Notfallseelsorge. Und da wollte ich dich fragen, wie ist denn die Rolle der Kirche in dieser Branche, in diesem Ehrenamt?
Ja, wenn ich jetzt von Ulm, Alb-Donau ausgehe, wir haben es das letzte Mal durchgezählt, ich meine, bei uns sind noch 5 oder 6 teilweise Pfarrerinnen und Pfarrer, die schon AD sind, also außer Dienst, aber auch noch in der Kirche. Jetzt im Vergleich natürlich zu 50 Personen in der Notfallseelsorge ist das jetzt nicht unbedingt ein großer Anteil, kann man sagen. Also ich glaube, das kommt einfach aus den früheren Strukturen her. Vor 25 Jahren, wir hatten ja, wir hatten 25-jähriges Jubiläum bei der Notfallseelsorge. Die hat tatsächlich eben mal angefangen aus der Kirche heraus. Mhm. Ja, das waren Seelsorger. Und so ist es entstanden. Und ich weiß auch, die Kolleginnen und Kollegen sind früher auch einzeln rausgegangen in die Bereitschaft. Wir gehen inzwischen zu zweit raus. Mhm. Und da kann mal eine Pfarrerin oder ein Pfarrer dabei sein, hatte ich auch schon. Ich finde es in dem Moment sogar manchmal auch gut, weil das sind natürlich die Menschen, die darauf eingehen können, wenn wir in christliche Familien reinkommen. Natürlich würde ich auch ein Gebet lesen, wenn die Menschen das möchten, wenn wir sie begleiten für die Verstorbene oder den Verstorbenen. Aber manchmal bin ich auch dankbar, wenn ich dann eben jemanden dabei habe, der eben von der Kirche kommt und das übernehmen kann und das ganz, ganz toll macht und die Menschen dann eben entsprechend begleiten kann. Wir haben sowohl als auch eben, wie gesagt, aber so groß ist das nicht mehr. Sie sind Träger, ja, die katholische und evangelische Kirche, aber haben nicht mehr bei den NotfallseelsorgerInnen den großen Anteil.
Okay. Wir haben ja vorher ganz vergessen zu fragen, Sandra, seit wann gibt es die Notfallseelsorge? Ist das eine Einrichtung, die es erst 20, 30 Jahre gibt oder gibt es schon 100 Jahre oder wie lange gibt es das bereits?
Also wie lange es die überhaupt gibt, kann ich dir nicht sagen, aber wie gesagt, Ulm, wir hatten 25-jähriges ganz großes Jubiläum, genau.
Okay, und grundsätzlich, aber da weißt du jetzt nicht so genau, gibt es die auf jeden Fall schon länger als die 25 Jahre wahrscheinlich und in anderen Städten wahrscheinlich auch? Oder ist es tatsächlich...
Nee, könnte sein, dass es länger gibt. Also da bin ich jetzt wirklich überfragt. Genau.
Ja,
also
das in Ulm 25 Jahre
in Ulm ist insofern, ja auch ein stolzes Jubiläum.
Genau, würde ich gerade sagen, auch schon ein schönes Jubiläum.
Genau.
Ja, haben wir verstanden. Schön. Sandra, jetzt haben wir ja schon gesagt, das hast du vorher angedeutet, man muss eine Qualifikation dafür machen, eine Ausbildung. Das heißt, du hast gesagt, den Rettungsdienst, die Polizei, die Feuerwehr hast du begleitet. Wahrscheinlich muss man auch sehr viel theoretische Ausbildung erst machen. Wahrscheinlich auch, du hast jetzt gesagt, seelisch begleiten, also seelsorgerisch, muss man da auch eine Ausbildung in dem Sinne machen, dass man, ja, wie soll man sagen, die richtigen Worte zur richtigen Zeit findet, dass man das richtige Einfühlungsvermögen hat, oder muss man das einfach mitbringen? Oder anders gefragt, sind es Voraussetzungen, die man einfach haben muss, oder kann man das alles erlernen? Und wenn, wie gesagt, was ist da theoretisch in dem Umfang da enthalten, was man so mitkriegt?
Also ich bin relativ, wenn ich von mir ausgehe, unbedarft reingegangen. Mhm. Wir lernen viel, wir bekommen viel mit. Natürlich bekommen wir auch Sätze mit, die wir anwenden können. Es gibt Dinge, die wir nicht sagen sollten. Aber ich glaube, man muss selber einfach eine gewisse Empathie mitbringen. Ich bin ein Mensch, der sehr, merkt man auch, viel redet und sehr quirlig ist und sehr viel macht. Die Notfallseelsorge ist genau das andere. Es ist manchmal Schweigen, das habe ich lernen müssen. Ich weiß gar nicht, wie lange meine längsten Minuten waren, die ich ausgehalten habe, wo nichts gesagt wurde. Wo man einfach nur da sitzt, die Menschen, die man begleitet, anschaut, in einer gewissen Art und Weise mitfühlt und schweigt.
Ja.
Das ist bei uns zum Beispiel auch ganz wichtig. Ob das was ist, was man lernen kann, ich weiß es nicht. Muss man selber für sich eben ausprobieren. Es gibt auch Menschen, die brechen die Ausbildung ab. Aus verschiedenen Gründen. Entweder weil sie sagen, nee, das ist mir zu viel Zeitaufwand letztendlich. Es fordert uns schon eben von den Stunden her. Oder eben, weil sie sagen, nee, ich packe das mental nicht oder ich bin doch nicht der Mensch für sowas.
Ja.
Das
ist, was ich auch meine, da muss man da schon Voraussetzungen mitbringen. Zum Beispiel diese Ruhe ausstrahlen, dieses Einfühlungsvermögen und eben auch sowieso die Befähigung, mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Das kann man ja auch nicht jeder, denke ich.
Ja.
Also ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, dass man im Prinzip sich in so eine schreckliche Situation hineinbegeben muss. Und dann da die richtigen Worte zu finden und das souverän irgendwie zu bewältigen, wenn andere irgendwo dann eben Stärke brauchen, die jemand dann eben nicht hat, die man dann als Notfallseelsorger eben dann zeigen muss zumindest.
Also ich weiß nicht, also ich von mir kann sagen, ich habe das wahrscheinlich drinne. Du hast gesagt, so leiden, also ich empfinde das manchmal gar nicht so oder, ja, wie soll ich das ist jetzt schwer auszudrücken. Ich finde es manchmal auch, wenn ich nach Hause komme, einfach bin ich dankbar für die Zeit, die ich verbracht habe. Ich komme nach Hause und merke, ich habe ein gesichertes Umfeld. Ich schätze das Leben wieder ganz anders. Ich schätze das, wie ich leben darf, dass ich leben darf. Meine Familie, mein Mann, meine Freunde, wie gesagt, die Familie. Ich selber habe auch genügend Schicksalsschläge die letzten 1,5 Jahre hinter mir. Ich kann, glaube ich, durch die Notfallseelsorge auch ein bisschen anders damit umgehen. Weil ich sage inzwischen, der Tod gehört zum Leben dazu. Nur reden wir natürlich nicht jeden Tag drüber. Wäre ja auch verrückt, irgendwie darüber nachzudenken. Jetzt bin ich 63. Bei mir ist es schon, dass ich immer wieder oder öfters darüber nachdenke. Unsere jungen Menschen, die dabei sind, wir haben ja alle Altersgruppen dabei, von Mitte 20 bis über die 70. Jeder geht da mit Sicherheit ganz anders damit um. So, und das Interessante, Michael, was du mich gefragt hast, ist auch, ja, ich glaube, man muss das können. Ja. Man bekommt was mit, wenn wir zum Beispiel wenn wir mit dem Rettungsdienst unterwegs sind. Ich könnte keinen Rettungsdienst machen, ich könnte das nicht. Mhm. Ich sehe zwar, was der Rettungsdienst tut, ich stehe daneben, wenn reanimiert wird. Ich sehe es, ich nehme es auf, aber in dem Moment bin ich schon natürlich bei den Personen, die eben zu der Person gehören, die was erlebt haben jetzt drumherum, und begleite die. Der Rettungsdienst sagt zum Beispiel, um Gottes Willen, ich könnte eure Aufgabe nicht machen. Mhm. Die sehen, sorry, wenn ich das so sage, Schreckliches, die sehen Blut oder wie auch immer und sagen, ich könnte eure Arbeit nicht machen. Ja, ich glaube, es ist typbedingt, personenbedingt. Entweder du das sagst, das ist was für mich, ich mache das, oder du sagst, nee, geht gar nicht.
Also das ist eigentlich total interessant, was du sagst. Letztendlich, was man mit reinbringen muss, man bekommt dann einen Input und man wird irgendwie dahin verbessert, dass man sich mehr zurücknehmen kann, dass man mehr passiver werden kann. Was mich jetzt aber auch interessiert hat, du hast jetzt gerade von den persönlichen Einflüssen gesprochen, das bewegt dich auch in deinem persönlichen, privaten Umfeld. Was nimmst du denn sonst noch so mit raus aus der ganzen Geschichte? Also hast du das Gefühl, wenn du jetzt im privaten Umfeld kommt eine Freundin oder so zu dir, fällst du dann auch in den Seelsorgemodus, oder bist du dann schon auch noch so, dass du so einen Freund-zu-Freund lustigen Spruch oder so drückst? Wie verändert es dich?
Ich versuche das natürlich im Freundeskreis, im Familienkreis tatsächlich, es klingt jetzt vielleicht strange, zu vermeiden. Mhm. Wir sind NotfallseelsorgerInnen, wenn wir in die Bereitschaft gehen, wenn wir in den Einsatz gehen, dann sind wir es. Dann gehen wir auch nach einem bestimmten Prinzip vor. Natürlich haben wir bestimmte Modelle, die wir behandeln, wo wir genau wissen, wie wir vorgehen müssen. Das mache ich im privaten Kreis nicht. Ja. Also da denke ich nicht, was habe ich in der Notfallseelsorge gelernt, was war in meiner Ausbildung, wie gehe ich jetzt vor, mein Modell, hört sich blöd an, ich arbeite das jetzt ab. Nein, das mache ich nicht. Das sind Familie, das sind Freunde, da gehe ich anders damit um. Da kommt vielleicht mal wie du es gerade gesagt hast, ein schräger Spruch. Aber es ist auch eine gewisse Ernsthaftigkeit dabei. Aber ich bin nicht die Notfallseelsorgerin. Wenn ich in einem Einsatz bin und ich komme nach Hause, dann ist mein erstes, was ich mache, wir haben Kleidung eben, Arbeitskleidung. Wir haben unsere lilanen Jacken, wir haben unsere Sicherheitsschuhe, wir haben Poloshirts und das kommt runter. Ich komme nach Hause, ich gehe in die Tür rein und ich hänge meine Jacke an den Haken, ich ziehe meine Schuhe aus, und in dem Moment, wo ich das mache, gebe ich das ab, den Einsatz. In einer gewissen Art und Weise, ich muss ja auch einen Abstand bekommen.
Ja.
Und das kannst du natürlich im privaten Bereich nicht. Da bist du ganz normal angezogen, wenn irgendwas passiert. Und dann, wie gesagt, dann schlüpfe ich nicht in die Rolle der Notfallseelsorgerin. Ja,
das heißt, in dem Einsatz funktioniert man, hat aber trotzdem eine gewisse funktionale Distanz. Aber im privaten Umfeld bist du privat Sandra. Und da kannst du diese Rolle nicht spielen, weil du eben dann auch nicht abschalten kannst. Die Distanz hast, da hast du dann Häusliches. Das ist aber dein Schutzraum. Und den gibst du, dann würdest du aufgeben. Das geht aber nicht. Du musst dich selber noch schützen. Und in dem Fall, also privat ist privat. Und wenn du dann als Rolle in der Rolle rausgehst, dass das was anderes. Ja, wie gesagt, ein funktionierender, distanzierter, aber doch natürlich vom Engagement total dabei Einsatz. Aber wie gesagt, da muss man einfach trennen. Ja, verstehe ich.
Absolut richtig. Mir ist es auch schon tatsächlich passiert, dass ich zu einem Einsatz gekommen bin und eine Person kannte, die involviert war. Und ich habe das sofort zum Kollegen gesagt, pass auf, da steht jemand, ich kenne diese Person, ich kann nicht zu der Person hingehen, ich möchte das in dem Moment jetzt auch nicht. Und dann hat der Kollege übernommen und ich bin zu einer anderen Person hingegangen. Also ich bin nicht raus aus dem Einsatz, das nicht. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich distanziert von der Person, die ich kenne. Nicht, weil ich jetzt böse bin oder sage, nö, mag die Person nicht, nee, sondern einfach, um uns beide auch zu schützen, um den Abstand zu haben zu der Person. Wenn ein Einsatz reinkommt, ich gucke auf den Melder, ich sehe ja Straßen, Namen sind keine dabei, aber wenn ich bestimmte Straßen sehen würde, wo ich weiß, da wohnt Familie, Freunde oder wie auch immer, und dann über die Leitstelle mitbekommen, wie der Name ist, und ich höre einen Namen und ich kenne den eventuell, dann würde ich auch mir das rausnehmen und sagen, nein, in den Einsatz gehe ich nicht. Ja. Und das ist für uns auch überhaupt kein Problem, weil dann wird nachalarmiert und dann geht eben jemand anders.
Mhm. Das heißt, an der Stelle kann man vorher dann schon ein bisschen abschätzen, ob das machbar ist für einen oder ob das dann nicht geht. Und geht, ja. Dann sagen, nein, geht nicht.
Ja.
Verstehe ich. Ja.
Genau. Mhm. Ansonsten eben, um aus dem Einsatz rauszukommen, ich habe es gerade schon gesagt, die Jacke hinhängen. Ich habe für mich so ein imaginäres, pinkfarbenes Glitzerkästchen entwickelt, wo, wenn ich mal einen Einsatz habe, der mich doch noch ein bisschen länger beschäftigt, auch wenn du natürlich zur Ruhe kommst und du gehst dann schlafen, du legst dich ins Bett und du siehst irgendwie die Bilder wieder oder dir kommt wieder was hoch, dann mache ich schon auch mein pinkfarbenes Glitzerkästchen auf und sag: Einsatz, du darfst jetzt da rein. Wenn es Einsätze sind, die doch mehr irgendwo an einem nagen, in Anführungszeichen, dann haben wir auch die Möglichkeit, uns bei unseren KoordinatorInnen zu melden und anzurufen und zu sagen, du pass auf, das und das hat mich jetzt beschäftigt in dem Einsatz. Das geht mir jetzt ein bisschen nach. Habe ich auch schon in Anspruch genommen tatsächlich. Oder man hat Bezugspersonen eben, die man anruft. Und da führt man ein gutes Gespräch mit denen. Und das hilft auch. Und dann haben wir natürlich auch unsere Intervisionen, wo wir einmal im Monat haben. Das machen ganz liebe Kollegen von uns. Da treffen wir uns regelmäßig. Wer kommen möchte, ist natürlich alles freiwillig. Und dort gehen wir auch Einsätze durch. Also das
heißt,
es
wird nachbesprochen. Und ich glaube auch, dann mal, wenn andere Einsatzkräfte wie Rettungsdienst oder Feuerwehr irgendwie betroffen sind, auch seelische Nöte haben, auch mit denen seid ihr dann im Austausch oder auch mit denen gegebenenfalls auch seelisch, wie soll ich mal so Unterstützung leisten?
Ist eine gesonderte Ausbildung, die habe ich nicht. Ja. Das sind die sogenannten PSNVE, E für Einsatzkräfte. Und die haben aber ein komplett anderes Schema, die gehen wieder ganz anders vor, wie wir, die PSNVB Betroffene sind. Wir gehen anders, wir haben ein anderes Schema als die, die mit Einsatzkräften arbeiten. Aber natürlich auch, wie du sagst, die Einsatzkräfte brauchen das auch. Große Unfälle oder Schadenslagen, dann wird von uns nachgesorgt. Aber da haben wir eben bei uns bestimmte Personen, die das machen können, dürfen, ja. die Ausbildung haben.
Was wir vorhin noch nicht ganz so rausgearbeitet haben, sind jetzt das alles bei euch Ehrenamtler oder hat es jetzt da auch Professionals? Ich meine, irgendwo allein die Organisation der Bereitschaft, irgendwas könnte ich mir vorstellen, muss ja irgendwo im Büro oder irgendwo auch in Kontakt beständig zur Rettungsleitstelle oder irgendwas da sein, wo man sich vorstellen könnte, dass vielleicht irgendwie Leute dann eben das Vollzeit machen. Oder sind wirklich alles bei euch in der Notfallseelsorge alles ehrenamtlich engagierte Menschen?
Nicht ganz. Wir haben einen stellvertretenden Geschäftsführer und der hat ist halbtags, also der ist zu 50, ich meine 50%, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht hundertprozentig, ist er angestellt. Mhm. Ja. Aber ansonsten sind es ehrenamtlich. Aus den unterschiedlichen Bereichen, wir haben natürlich auch Psychologen, Psychologinnen dabei, aber eben auch so wie ich, SachbearbeiterInnen oder Menschen aus der IT, ist ganz unterschiedlich. Oder Ärzte, wir haben eine Zahnärztin zum Beispiel mit dabei. Ja. Wer halt sagt, oder damals, wo ich eben angefangen habe, war das noch so, ja, wer sich dafür berufen fühlte.
Ja. Wie ist es vom Verhältnis Männer-Frauen? Ist es ausgewogen oder, wenn man sagt, auch dass vielleicht Frauen so mehr so die
Care-Arbeit.
Ja, genau. In dem Sinne vielleicht etwas auch.
Rüstende Rolle hilft.
Ja, genau. Da mehr vielleicht, das würde naheliegen.
Das hätte ich mir jetzt auch so vorgestellt, aber vielleicht ist das ein Stereotyp.
Ist es, glaube ich. Weil es ist jetzt spannend, dass ihr das fragt. Und ich habe gerade angefangen zu überlegen, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, ob wir mehr Männer, mehr Frauen sind. Ich meine, würde ich jetzt mal so sagen, dass es bei uns ziemlich ausgewogen ist. Mhm. Es ist ganz unterschiedlich auch. Es gibt Einsatzgeschehen, wo sich ein Mann rausnimmt. Mhm. Das gibt es, wenn es natürlich um, sag ich mal, sexuelle Gewalt oder sowas geht, eben solche Einsätze. Da hatte ich zum Beispiel einen Kollegen, der rief mich an und hat gesagt, pass auf Sandra, ich bin raus, ich schicke dir eine Frau nach. Wie gesagt, wir gehen immer zu zweit und dann gehen zwei Frauen, aber ansonsten, wir haben wunderbare Männer, die das wunderbar machen, echt, also ganz toll, die sehr empathisch sind und nee, also kann man so nicht sagen, das ist, glaube ich, Stereotyp, ja.
Gut.
Cool, dann konnten wir damit auch aufbrechen.
Konnten wir,
also in einer Notfallsituation dann nicht damit rechnen, dass da nur Frauen hinlaufen.
Ja.
Sehr schön.
Wir spielen nochmal Musik, würde ich sagen, bevor wir ein bisschen auf das Thema, wie läuft sowas eigentlich, Alarmierung, Ablauf und wer ist da alles beteiligt, auch ein bisschen einfach da in die Richtung was ansprechen. Ich würde sagen, wir spielen nochmal Musik. Ich habe zwei Möglichkeiten, zwei Titel, die Easter heißen. Einmal Ultravox, Easterly. Ja, da sehe ich einen Strecken. Oder Marillion, Easter. Was sollen wir spielen? Ultravox, war das gerade ein Strecken?
Ja, das war ein Strecken, Ultravox.
Ultravox, da bist du, bin ich bei dir. Gehört auch zu meinen Lieblingsbands. Du bist mit Gio, war auch schon beim Roxy.
Oh mein Gott, das waren Zeiten.
Gesehen.
Oh mein Gott.
98. Ich habe live gesehen. Mit Gio, Ultravox. Irgendwann aus den, ich weiß nicht genau, aus welchem Jahrzehnt das stand. Wie auch immer, hier ist Ultravox. Der Lokaltermin, Radio Free FM, am Ostersonntag 2026. Heute geht es um das Thema Notfallseelsorge. Unser Studiogast ist
die Sandra.
Die Sandra Spang ist heute bei uns und wir sprechen also, wie gesagt, über Notfallseelsorge. Ein Thema, das wir schon vor der Pause kurz gesagt haben, das wir ansprechen wollten.
Ja, das ist nämlich die Alarmierung, der Ablauf, wir haben das ganz am Anfang schon ganz grob umrissen. Du hattest auch schon gesagt, es gibt normale und etwas ausgefallenere, größere Einsätze. Wie läuft denn das grob ab? Nimm uns da mal gerne mit.
Okay, also wir gehen von einem normalen Einsatz aus. Ja. Wir sind in der Bereitschaft. Das kann nachts in der Nacht um 2, 3, 4, wann auch immer sein. Es kann tagsüber sein beim Arbeiten. Der Melder geht los, ein bestimmter Ton. Und am Anfang war es bei mir so, erstmal so, Luft schnappen, um Gottes Willen, das Adrenalin geht nach oben. Und ich bin sehr schnell an den Melder zum Beispiel hingegangen und war noch gar nicht konzentriert, weil die Aufregung so groß ist inzwischen. Guter Tipp von unseren Ausbildern, atmet einfach erstmal durch ein paar Sekunden. Wir haben Zeit, bis wir uns bei der Leitstelle melden, also von den beiden Personen, die in der Bereitschaft sind, hat einer die Aufgabe, bei der ILS, integrierte Leitstelle hier in Ulm, bei der Feuerwehr dann anzurufen, zu sagen, hey, bin die Sandra oder wie auch immer von der Notfallseelsorge, bei uns ist gerade ein Alarm reingekommen, dann sagt der Kollege, ja, das und das, gibt mir Informationen. Die habe ich dann rufe ich die andere Person an, die mit in der Bereitschaft ist und sagt, du pass auf, wir haben zum Beispiel eine laufende Reanimation da und da. Wer involviert ist, manchmal wissen wir es, manchmal wissen wir es nicht, manchmal bekommen wir Namen, manchmal auch nicht. Und dann fahren wir raus. Das kann jetzt ganz in der Nähe sein, das kann aber auch sein, dass wir eine halbe Stunde unterwegs sind. Wenn jetzt ich von mir aus gehe, ich wohne in Ulm direkt und ich muss zum Beispiel nach Munderkingen, dann bin ich eine Weile unterwegs. Aber es ist dann so, bei einer Reanimation als Beispiel, Rettungsdienstnotärzte warten meistens auf uns. Also das ist die Regel, bis der Erste oder die Erste ankommt. Und dann werden wir gebrieft, kurz, was passiert ist, was gerade am Laufen ist und so. Und dann gehen wir schon direkt in den Einsatz rein. Das heißt, wir kommen an und fragen dann erstmal die betroffenen Personen, was ist passiert. Und so nimmt eben der Einsatz in Anführungszeichen seinen Lauf.
Wie viel Zeit normalerweise von der Alarmierung bis zum Vorort ist da eingeplant oder angedacht? Also ich meine, dass man nicht nach einer Stunde kommen soll, das ist wahrscheinlich klar. Aber gibt es da eine ungefähre Soll-Empfehlung, wie schnell ihr da sein müsst? Oder
Soll-Empfehlung gibt es gar nicht. Wir haben, bei uns steht meistens oder grundsätzlich eigentlich drauf, Einsatz ohne Eile. Es gibt eine Einsatzmeldung, das ist bei Suizid oder Suizidversuch. Da werden wir automatisch mit alarmiert. Das heißt, überall gehen die Melder los, beim Rettungsdienst oder bei der Polizei und auch bei uns. Das ist eine, wie gesagt, allgemein sofort Alarmierung, wo wir dann auch erstmal mitbekommen oder fragen bei der ILS, was ist. Und ansonsten werden wir aber über die ILS-Einsatz ohne Eile informiert. Und je nachdem eben, wer wo vor Ort ist, kann es, ja, also ich war auch schon bei Einsätzen innerhalb von 7 Minuten, 10 Minuten mit allem drum und dran, mit anziehen, mit eben auf der Leitstelle anrufen, wenn es eben unmittelbar in der Nachbarschaft oder so ist. Aber es kann eben auch eine halbe Stunde dauern. Aber ja, in der Regel sind es, glaube ich, so die 20 Minuten, bis wir da sind. Also ich glaube, das ist so der Durchschnitt, soweit ich weiß von der Statistik her.
Ja. Und jetzt nur angenommen, es ist irgendwo ein schwerer Fall. Das heißt, irgendjemand muss benachrichtigt werden, gegebenenfalls Angehörige, irgendwas ist. dann ist das die Polizei oder seid ihr, die dann bei jemandem vor Ort dann dahin fahren müssen und schlimme Nachrichten überbringen oder gemeinsam mit der Polizei? Weil
genau.
Die Polizei ist ja schon immer auch irgendwo dann bei irgend sowas dabei.
Nicht immer, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall passiert ist und es nennt sich Überbringung Todesnachricht, dann bekommen wir die Alarmierung, dass wir zum Beispiel zu einem bestimmten Polizeirevier müssen. Dann gehen wir dorthin, dort werden wir auch wieder informiert, wie das abläuft und dann gehen wir zusammen mit der Polizei raus. Das heißt aber, die Polizei ist vor uns, die macht die überbringt die Todesnachricht und klärt über den weiteren Ablauf auf und wir stehen im Background bereit, im Hintergrund, um dann zu übernehmen.
Okay, das heißt, ihr seid dann seelsorgerisch begleitend tätig, aber eine Nachricht muss die Polizei dann überbringen.
Die Nachricht überbringt immer die Polizei, das ist, also wir machen das nicht.
Okay, verstanden. Jetzt nochmal ganz kurz, also es gibt dann ein Rettungsnetz, da sind wahrscheinlich auch das THW beteiligt, da ist wahrscheinlich dann eben auch sowas wie eine Luftrettung der Bundeswehr irgendwo beteiligt oder beziehungsweise die Feuerwehr, die Polizei und also da seid ihr dann mit eingebunden, oder? Das ist dann also so ein ganzes Netz, Alarmierung, Katastrophenfall, alles irgendwie, oder?
Das Netz kann so weit gehen bei Großschadensfällen, muss aber nicht. Also der normale, in Anführungszeichen, eben Einsatz ist oft im häuslichen Bereich und dann ist es der Rettungsdienst. Mhm. Da hast du normalerweise keine Polizei oder Feuerwehr, außer es ist eine, wie sagt man, unnatürliche oder nicht natürliche Todesursache, kann ja auch vorkommen. Da wird jemand aufgefunden in einer Wohnung, liegt da schon länger und man weiß eben nicht, wie diese Person zu Tode gekommen ist. Dann kommt der KDD, der Kriminaldauerdienst, mit dazu. Dann wird die Polizei mit eingeschaltet. Das ist unterschiedlich. Aber im Regelfall ist es eben Rettungsdienst und wir. Und bei Unfällen natürlich dann auch, wenn es auf der Straße ist, eben Feuerwehr, Polizei.
Mhm. Ja, ich habe mal gerade so eine Beschreibung aus dem Internet, da stand, Aufgabe ist es dann, akute Schockreaktion zu stabilisieren, Orientierung zurückzugeben, Traumafolgen zu reduzieren und das Ganze ist dann Teil der sogenannten psychosozialen Notversorgung, PSNV. Den Begriff hast du, glaube ich, vorher auch schon gebraucht.
Besser kann man es nicht beschreiben.
Ja.
Besser kann man es nicht beschreiben, genau. Also unser Ziel, wie du es gerade gesagt hast, ist das Letzte. Wir versuchen dann schon nach einer gewissen Zeit eben die Menschen, erstmal, dass sie das Schicksal anerkennen oder das, was passiert ist, anerkennen. Das ist das Wichtigste. Das kann manchmal dauern. Es gibt Momente, da stehen die Menschen unter Schock, sind in einem Schockzustand. Dann kommst du erstmal gar nicht richtig ran. Ich habe auch schon von Kollegen gehört, es gab Menschen, die sind weggerannt, denen ist man dann einfach hinterhergerannt. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Reaktionen, Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. Im besten Fall, wenn wir gehen, haben die Menschen anerkannt, was passiert ist und kommen in Anführungszeichen alleine zurecht. Aber wir haben natürlich auch Visitenkarten, die händigen wir aus und wir machen immer das Angebot, dass man sich wieder bei uns melden kann. Wir sind 24/7 im Bereitschaft. Wir haben Koordinationsstelle oder eben die ELS, wo man anrufen kann und uns auch durchaus nochmal nachfordern kann. Und dann die gleiche Person wieder kommt, muss nicht sein, es können auch andere Personen sein daneben.
Das heißt konkret, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden betreust an einer Unfallstelle und der verarbeitet es nicht und ruft nach einer Woche an und hat noch Gesprächsbedarf, dann würdet ihr zum Beispiel auch nach Hause gehen und mit derjenigen Person, die vielleicht einen Angehörigen oder Angehörige verloren haben oder hat, dann noch das Gespräch daran anknüpfen, fortführen. Das heißt, der Job in Anführungszeichen ist nicht gemacht mit, ich komme von dem Einsatz nach Hause und schmeiß, wie du gesagt hast, die Klamotten in die Ecke, sondern es kann auch sein, dass es eine Folgebegleitung gibt.
Das kann passieren. Das kann passieren. Das haben wir immer wieder bei Unfällen, dass Zeugen nochmal um Hilfe bitten. Manchmal geht es direkt auch über Telefon. Wir gehen nicht unbedingt, wir machen dann einen Anruf. Und oftmals ist es so, dass es am Telefon eben bewerkstelligt werden kann, begleitet werden kann. Und wenn die Person aber sagt, man soll lieber live da oder präsent da sein, dann gehen wir natürlich auch raus. Es gibt aber auch Momente, wo wir sagen, das ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe. Wenn es eben, in suizidiale Gedanken reingeht und so weiter. Da ist dann auch unsere, das, was wir eigentlich erfüllen, überschritten und das machen wir dann auch nicht mehr. Auch wir müssen uns schützen und sagen, nein, das ist jetzt nicht mehr unsere Aufgabe. Da muss medizinische Hilfe her und nicht die psychosoziale Notfallversorgung in den ersten Stunden.
Oder halt sonst psychologische Betreuung von
Exakt.
Leuten, die gelernt haben. Ja. Exakt. Nehmen wir ganz kurz, wenn jetzt Leute zum Beispiel aus Kriegszuständen oder so kommen, also jetzt aus, sagen wir, aus dem Kriegsgebiet im Iran oder aus Ukraine, da seid ihr aber nicht involviert.
Da sind wir nicht involviert.
Das heißt, es geht nur wirklich um Vorfälle, Unfälle der Art, aber jetzt kriegerische Einsätze, da gibt es dann hier, da gibt es dann hier auch das Zentrum
Folterzentrum, genau.
Markowitzki oder Nachfolger.
Markowitzki, genau.
Das ist nicht euer Thema.
Genau, ist nicht unser Thema, exakt.
Aber wie du sagst, ist letztendlich das Thema Notfallseelsorge dann auch sehr stark geprägt eben von dem Diskurs, von dem Austausch. Viele Menschen kommen zusammen. Wir leben in einer total breiten Kultur, in einer verschiedene Herkünfte, verschiedene Hintergründe von den Personen. Wie erlebst du diesen kulturellen Austausch auch bei der Arbeit?
Der kann auch ganz unterschiedlich sein. Auch da haben wir natürlich entsprechend Ausbildung, Fortbildungen mit Kulturen, zum Beispiel, wenn ich jetzt von Muslimen ausgehe, die gehen mit dem Tod ganz anders um als wir. Da können die Reaktionen, die Emotionen viel, viel stärker sein. Die lassen das viel, viel mehr raus. Das muss man wissen, dass das jetzt nicht irgendwie eine körperliche Reaktion ist oder dass die Person eventuell komplett jetzt außer Rand und Band ist. Aber die sind einfach lauter. Und manchmal ist es so, sie brauchen uns oder auch nicht. Es kann sein, bei Muslimen zum Beispiel ist ganz schnell eigentlich eine Community da. Ein Tod geht bei gewissen Kulturen ganz schnell, wird der bekannt gegeben. Und dann hast du plötzlich 20, 30 Menschen da, die sich um die Personen, die jetzt den Schicksalsschlag erlitten haben, kümmern. Und dann können wir uns auch zurückziehen. Dann merken wir, uns braucht man gar nicht mehr. Mhm. Ja, das ist spannendes Thema eigentlich.
Das heißt, Tod wird die Kultur anders empfunden, auch anders, wie soll ich sagen, gewürdigt oder begangen irgendwo in der Begleitung. Und genau, bei bestimmten Glaubensgemeinschaften muss ja auch sofort, glaube ich, dann beerdigt werden. Christen, bei Juden, glaube ich, und oder bei Moslems ist das so?
Bei Moslems ist es tatsächlich so, genau, innerhalb von einer bestimmten Zeit. Jetzt bei uns ist es so, in Baden-Württemberg zum Beispiel, wenn ein Verstorbener oder Verstorbene eben zu Hause noch bleiben soll, wenn man sich verabschieden möchte, die Familie als Beispiel, wir dürfen in Baden-Württemberg die Person 36 Stunden tatsächlich zu Hause behalten.
Oh ja, ja.
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 Also das ist ein spannender Abschlussgedanke eigentlich, wie viel Austausch, wie viel Personen man trifft und dass man auch nochmal sieht, jeder ist dann manchmal auch in der Situation, diese erste Hilfe der Notfallseelsorge in Kauf nehmen oder in Anspruch nehmen zu müssen. Und man kann froh sein, dass es dann doch so viele Ehrenamtliche hier im Ulm- und Alb-Donau-Kreis gibt.
Da können wir auch noch Danke sagen für so ein Engagement. Genau. Und gleichzeitig müssen wir auf die Uhr gucken. Wir haben schon wieder 11, 59, 35, 38 Sekunden laut Studio. Sandra, ganz lieben herzlichen Dank, dass du heute da warst. Heute Morgen Lokaltermin. Mein Name ist Michael Trost und
die Eva Straub,
meine Kollegin. Wir haben heute miteinander die Sendung geführt. Wir wünschen einen schönen Sonntag, Ostersonntag. Macht's gut. Um 12 Uhr geht's im Programm weiter. Bis bald. Tschüss.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.
Free FM.